Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank für den schönen Lobpreis. Und herzlich willkommen auch an all unsere Gäste, noch einmal, die heute zum ersten Mal da sind. Ich habe einige gesehen, die ich sonst noch nie gesehen habe in den Räumlichkeiten. Herzlich willkommen und ich hoffe, dass ihr euch auch wirklich wohlfühlt bei uns. Ja, letzten Sonntag waren Claudia und ich nicht da. Ich war auf einer Gemeindefreizeit, auf der Villacher Gemeindefreizeit und durfte dort eine Serie über die Offenbarung halten und einen Vortrag davon haben wir gedacht, nehme ich uns heute mit. Und da wollen wir dann gleich gemeinsam in Gottes Wort hineinschauen. Es war im Sommer 2007, als ich in Florida, USA, auf Furlough war und plötzlich Zeuge eines Überfalls wurde. Einige jung bewaffnete Gangster stürmten in eine Tankstelle und ein paar Minuten später kamen sie mit der Beute rasch heraus und sie flüchteten. Sie flüchteten in einem Auto. Blöderweise konnte ich mir die Automarke nicht merken, weil in den USA die Automarken alle anders sind, wie bei uns hier. Und übrigens, ich konnte mir überhaupt an keine Details mehr erinnern, weil ich war, ehrlich gesagt, ziemlich geschockt. Und nachdem die Täter nicht sofort weg waren, sondern das hat ein bisschen gedauert, habe ich mir gedacht, schaue ich, dass ich mir möglichst schnell da aus dem Staub mache. Ich wollte nämlich keineswegs in den Fokus rücken. Und ich habe mich ziemlich rasch in das nahegelegene Missions Home gemacht, wo wir untergebracht waren, die Claudia und ich und unser damals 8 Monate alter Sohn, der Luca, unser Erstgeborener. Und das dauerte eine Weile, bis ich mich gefangen hatte wieder, bis ich klar denken konnte. Ich habe mit der Claudia darüber gesprochen und was mache ich jetzt? Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt einfach die Polizei rufen und ihnen das schildern. Zuerst habe ich gedacht, wie gesagt, ich bin im falschen Film. Dann war eben die Polizei da und was glaubt ihr, war die erste Frage der Polizei? Ganz klar, was hast du gesehen? Was hast du gesehen, was hast du gehört? Hast du irgendeine Schüsse gehört oder ist dir sonst irgendetwas aufgefallen? Ist wohl logisch, ich war Zeuge aus erster Hand und die Polizei wollte genau wissen, was sich zugetragen hatte. Die Polizei hat nicht interessiert, was ich glaube, zum Beispiel, was ich glaube, was das Motiv dieser Kerle war, oder ob ich Mitleid hatte mit dem Tankstellenwart, oder vielleicht auch Mitleid mit den Gangstern, weil ist ja logisch, die mussten ja einen Banküberfall machen, weil die waren ja arm, die hatten nicht genug Geld und Schuld an allem ist sowieso das schlechte Schulsystem da drüben und ist ja kein Wunder, man muss sich ja selber irgendwie helfen und so weiter. Nein, das hat die alle nicht interessiert. Die wollten einfach wissen, was hat sich tatsächlich zugetragen? Was waren die Fakten? Was habe ich gehört? Was hat sich tatsächlich ereignet? Sie wollten schlicht und einfach, dass ich die Wahrheit bezeuge. Auch im Neuen Testament spielt das Bezeugen von Wahrheiten und Ereignissen eine besondere Rolle, im Speziellen das Bezeugen von Jesus Christus. Am deutlichsten wird das am Beispiel der Apostel. Apostel konnte nicht irgendjemand werden im Neuen Testament. Um Apostel zu werden, benötigt man besondere Qualifikationen. Man musste von Anfang an dabei gewesen sein, als Jesus zu wirken angefangen hat. Ja, diese über 3 Jahre. Man musste bei den Wundern dabei gewesen sein, bei den Heilungen und am allermeisten bei dem Wunder seiner leiblichen Auferstehung. Das musste man bezeugen können, dem größten aller Zeichen und Wunder. Und dieses Kriterium findet man auch dann bei der Nachbesetzung des Apostelamtes. Da konnte auch nicht irgendjemand in die Bresche hüpfen, als der Judas ausgefallen ist. Wir wissen, er hat sich selber umgebracht, weil er bereut hat, aber er ist zu den falschen Leuten hingelaufen. Und so musste sein Apostelamt nachbesetzt werden. Und Da konnte auch nicht irgendjemand Apostel werden nach dem Motto, ja, wer bietet mehr, also nach dem Bestbieterprinzip. Das hat nicht funktioniert, sondern man musste Zeuge gewesen sein von den Begebenheiten von Anfang an, was sich zugetragen hatte. Man musste die Wunder und die Heilungen bezeugen können und am meisten eben das Wunder der Auferstehung. Es ging darum, die Wahrheit zu bezeugen. Aber nicht nur die Apostel sind gerufen, die Wahrheit zu bezeugen, sondern alle Menschen, die Gottes Reden und Wirken verspürt haben oder erfahren haben und täglich erleben, sprich auch wir. Auch wir als Jesu Jünger sind berufen, die gnadenbringende Botschaft des Evangeliums wiederzuspiegeln. Auch vor dem drohenden Gericht zu warnen. Denn das ist die zweite Seite der Medaille, die wir in Gottes Wort ganz klar finden. Gnade und Gericht. Aber alles der Reihe nach. Zuerst wollen wir uns einmal mit Kapitel 11 der Offenbarung auseinandersetzen. Und dort ist von zwei Zeugen mit einem speziellen Auftrag die Rede. Schauen wir uns jetzt gemeinsam ihren Dienst an und stellen uns die Frage, was wir von ihnen lernen können. Und ich werde den Text dazu abschnittsweise lesen. Und bevor ich das tue, möchte ich noch ein kurzes Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass wir hier in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir danken dir für dein Wort, was du uns gegeben hast. Dein Wort ist Wahrheit. Danke, dass wir das jetzt gemeinsam lesen dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Öffne uns die Augen und lass uns gehorsame Hörer und Täter sein des Wortes. Amen. Gut, lesen wir die ersten vier Verse. Ich habe übrigens den Text überschrieben mit der Überschrift von Gott berufen, um ihn zu bezeugen. Von Gott berufen, um ihn zu bezeugen. Und der erste Abschnitt, die ersten vier Verse habe ich betitelt mit Gott beruft seine Zeugen. Gott beruft seine Zeugen. Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin anbeten. Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden. Und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Und ich werde meinen zwei Zeugen Vollmacht geben und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Worum geht es hier in einem Satz? Es geht um zwei Zeugen, die im Auftrag Gottes weissagen, und zwar vor dem Hintergrund eines Tempels. Es tauchen natürlich gleich zwei, drei Fragen auf. Die erste davon, wer sind diese beiden Zeugen, beziehungsweise was ist ihre genaue Funktion? Und was hat es mit dem Tempel auf sich? Danke, dass ihr die Fragen gestellt habt. Die zweite Frage zuerst. Was hat es mit diesem Tempel auf sich? Anders gefragt, um was für einen Tempel handelt es sich da überhaupt? Im Neuen Testament finden wir ja mehrere Tempel. Einerseits wissen wir, wir als Gläubige werden als Tempel Gottes bezeichnet. Im ersten Korintherbrief spricht Paulus davon. Aber auch die Gemeinde in Epheser 2,20 wird als Tempel Gottes bezeichnet. Wir sind der Bau Gottes und wir wachsen zu dem Tempel Gottes. Dann finden wir in der Bibel immer wieder von einem physischen Tempel Gottes. Ja? In Jerusalem. Und speziell in der Offenbarung finden wir von einem himmlischen Tempel, dem neuen Jerusalem im Himmel. Um jetzt die Frage zu beantworten, ja, um was für ein Tempel geht es jetzt da in Kapitel 11 der Offenbarung, müssen wir uns jetzt kurz ein paar Details ansehen. Denn was wird denn über diesen Tempel gesagt? Es ist da von einem Hof die Rede, dann von den Nationen, wo gesagt wird, dass die den Tempel 42 Monate lang zertreten werden, beziehungsweise die heilige Stadt 42 Monate zertreten werden. Und jetzt kann man sich ganz einfach die Frage stellen, ja, passt es mit den Gläubigen, passt es mit der Gemeinde, oder passt es mit dem Himmel oder mit einem physischen Tempel in Jerusalem zusammen? Ja, werden wir als Gläubige 42 Monate lang zertreten? Was ist mit diesem Hof gemeint? Geht es da vielleicht um den Vorhof des Herzens oder was auch immer? Geht es um die Gemeinde? Ohne da jetzt das alle Details zu beleuchten, ich glaube, am plausibelsten ist, dass es hier um einen physischen Tempel in Jerusalem geht. Aber ich bin gern bereit, mich nach dem Gottesdienst mit euch darüber zu unterhalten. Aber ich sage jetzt mal, am plausibelsten ist die Auslegung eines physischen Tempels da in Jerusalem. Nur da haben wir jetzt ein kleines Problem. Nämlich, ja, es gibt in Jerusalem keinen Tempel. Aktuell zumindest. Es hat zwei Tempel in Jerusalem gegeben. Den ersten hat der König Salomo gebaut, ca. 970 vor Christus. Der ist allerdings zerstört worden, 586 vor Christus, durch die Belagerung der Babylonier. Dann wurde der Tempel wieder aufgebaut, 516 vor Christus eingeweiht. Da stand also der zweite Tempel. Aber wir wissen aus der Geschichte heraus, auch dieser zweite Tempel wurde zerstört durch die Römer. Ja? Der Heerführer Titus, alle haben wir gelernt im Geschichtsunterricht, den Titusbogen, den Triumphbogen, 70 nach Christus, auch dieser Tempel wurde zerstört. Naja, wenn es jetzt also keinen physischen Tempel in Jerusalem gibt, was bedeutet das dann? Wir kennen es ja sehr wohl nur am Bauen, genau. Das ist richtig. Dieser dritte Tempel muss wieder gebaut werden. Und wisst ihr, dass seit Jahrzehnten, dass es da ganz starke Bestrebungen gibt, in Jerusalem diesen dritten Tempel aufzubauen. Ich habe euch nur ein Bild mitgebracht. Ganz interessant, ich weiß nicht, kennt ihr den da? Ja, Donald Trump, was? Manche mögen ihn überhaupt nicht, manche sind Fans von ihm. Also es gibt da viel dazwischendrin, gibt es nicht viel Spielraum. Aber das Interessante ist, wie immer man zu Donald Trump stehen mag, das Interessante ist, dass führende Juden, ich glaube im Jahr 2019, sowohl ihn als auch Wladimir Putin gebeten haben, ihnen zu helfen, den dritten Tempel aufzubauen. Und da wurden zu diesem Anlass auch Halbschekelmünzen in Jerusalem geprägt. Mit dem Abbild von niemand Geringerem als dem Donald Trump und im Hintergrund König Kyrus. Wisst ihr, wer König Kyrus war? Das war dieser Perserkönig, der dafür gesorgt hat, dass die Israeliten den Tempel wieder aufbauen durften und der dann 516 vor Christus dann wieder eingeweiht wurde. Viele gehen sogar so weit zu sagen, also ich sage jetzt nicht ich, aber manche interpretieren das so, Donald Trump ist der neue König Kyrus, so wird er von vielen betrachtet. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich ein Anhänger davon bin, ganz und gar nicht. Ich sage nur das, was die Leute sagen und was sich aktuell abspielt vor unseren Augen. Aber nicht nur das, das ist nur ein feines Detail. Es gibt in Jerusalem das Tempelinstitut. Ich durfte das 1999 besuchen. Ich war 3 Jahre in den USA, habe dort eine theologische Ausbildung gemacht. Und dort war ich auf einer Israelreise und da waren wir auch in Jerusalem. Und zu diesem Zwecke haben wir dann auch 1999 das Tempelinstitut besucht. Und das ist eine Bewegung dort, beziehungsweise Einrichtung, wo alle Tempelgeräte in einem Museum ausgestellt sind, die schon hergerichtet sind für diesen dritten Tempel, um wieder den Tempeldienst einzuführen. Da findet man zum Beispiel Harfen oder Priestergewänder. Überhaupt, Priester werden schon längst trainiert, schon seit einigen Jahrzehnten jetzt, um diesen Tempeldienst da wieder einzuführen. Was man auch braucht für diesen Tempeldienst, ist die sogenannte Asche der roten Kuh. Sich jemand fragen, Asche der roten Kuh, was ist das? Warum kann das keine Milka-Kuh oder sonst was sein? Ja. Nein, man braucht die Asche der roten Kuh. Das hat man im Alten Testament gebraucht, zur Zeit Mose, zur Zeit des Gesetzes Mose, um alle Tempelgeräte zu reinigen. Das heißt, eine rote Kuh, die musste komplett rein sein, die wurde dann verbrannt und mit der Asche wurden diese Tempelgeräte dann eingeweiht. Ja. Und Jahre und Jahrzehnte hat man nirgendwo diese rote Kuh gehabt. Ja. Aber seit einigen Jahren, und ihr könnt es auch im Internet nachlesen, gibt es da Leute, die eben Rinder, Kühe züchten. Und anscheinend haben es, glaube ich, Züchter in den USA geschafft, eine ganz reine rote Kuh zu züchten. Da sieht man dann immer die führenden Rabbis mit der Lupe dann herumgehen und schaut, ja, findet man noch irgendwo ein weißes Haar. Und wenn man nur ein kleinstes weißes Haar findet, so wie das Haar in der Suppe, dann ist die Kuh disqualifiziert. Ja. Und laut aktuellsten Berichten, also das ist mein Wissensstand jetzt, hat man wirklich da jetzt eine perfekte rote Kuh gefunden, beziehungsweise sind sie knapp dran. Ich glaube, man hat sie schon gefunden und somit wäre auch diese Hürde überwunden. Ja, das Einzige, was noch fehlt, um diesen Tempel aufzubauen, und da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, wo der genau aufgebaut werden muss, weil aktuell sagen manche, ja, da steht ja noch der Felsendom, das drittheiligste Heiligtum von den Moslems, der muss zuerst beseitigt werden. Manche sagen aber, der kann daneben wo aufgebaut werden. Also egal wie es ist, um diesen Tempel aufzubauen, ist das Einzige, was man braucht, einen Startschuss. Und das kann aber sehr schnell gehen in unserer Zeit. Das kann ratzefatze gehen. Und wie schnell Dinge gehen können in unserer Zeit, das haben wir damals gesehen beim Fall der Berliner Mauer, 1989 oder ein paar Jahre später, der Fall der Sowjetunion. Oder auch, was sich in den letzten 3 Jahren vor unseren Augen da abgespielt hat, das hätte, glaube ich, auch keiner für möglich gehalten, die ganze Corona-Zeit. Also es kann sehr rasch gehen. Aber dieser dritte Tempel soll jetzt nicht der Schwerpunkt heute sein, sondern vielmehr diese beiden Zeugen, von denen wir gelesen haben. Und deshalb jetzt die erste Frage, wer sind diese beiden Zeugen, beziehungsweise genauer gefragt, was ist ihre Funktion? Was sagt der Text? Da lesen wir, sie weissagen 1260 Tage. Voraussichtlich betrifft das die erste Hälfte dieser Trübsalszeit. Ja, das kann ich jetzt nicht näher ausführen, was das genau ist. Und so fragt es mir im Nachgang, beziehungsweise habe ich es vor einigen Wochen schon mal erklärt bei der anderen Predigt. Sie weissagen 1260 Tage und sie sind mit Sacktuch bekleidet. Sie rufen zur Umkehr, und zwar in erster Linie für das Volk Israel, aber auch für alle Menschen. Und wenn in der Bibel von Sacktuch die Rede ist, fällt mir sofort das alttestamentliche Buch Esther ein, in Kapitel 4, wo nämlich auch die Juden sich mit Asche bestreut haben und mit Sacktuch und da Buße getan haben, weil da ist es ihnen wirklich an den Kragen gegangen. Ihr kennt die Begebenheit mit Haman, der versucht hat, alle Juden da umzubringen. Gott hat es natürlich nicht zulassen, er hat sie bewahrt. Aber Voraussetzung war, dass auch die Juden, dass sie Buße getan haben, umgekehrt sind, dass sie gefleht haben, zu Gott gebetet haben und Gott hat sie dann übernatürlich bewahrt. Und wir finden da im ganzen Neuen Testament immer wieder Begebenheiten, wo Männer Gottes zur Umkehr rufen. Denk mal an Johannes den Täufer im Matthäus-Evangelium Kapitel 3, der damals schon versucht hat, die Juden auf die Wiederkunft Christi und auf das kommende Reich vorzubereiten. Oder auch dann in der Apostelgeschichte, denkt man an den Apostel Petrus, immer wieder hat er die Juden versucht, zur Umkehr zu rufen, in der Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2,38, oder auch in Kapitel 3 bei der zweiten Predigt von ihm. Und dann auch später der Apostel Paulus hat immer wieder versucht, die Juden zur Umkehr zu bewegen. Die Funktion der beiden Zeugen bestand also darin, 1260 Tage zu weissagen, die Menschen zu Buße und Umkehr zu rufen und sie somit auf die Wiederkunft Christi vorzubereiten. Die Wiederkunft Christi, glauben wir dran? Weil wir haben vorhin gerade gesungen, mein Erlöser lebt. Jesus ist auferstanden. Er lebt, ja, er ist nicht im Grab geblieben. Und wir wissen, und es gibt zahlreiche Prophezeiungen, und da ist die Frage, ob wir wirklich Gottes Wort für bare Münze nehmen. Ich tue es, dass Jesus wiederkommen wird. Denk mal an die Engel in Apostelgeschichte 1,11, wo die Jünger geschaut haben, wo Jesus vor ihren Augen empor in den Himmel emporgehoben wurde. Christi Himmelfahrt, ja, wir haben es gerade gefeiert. Ja. Was sagen die Engel? Diesen Jesus, den ihr gesehen habt, in den Himmel emporgehoben, der wird genauso wiederkommen. Ja. Und es gibt zahlreiche Prophezeiungen, Matthäus 24, 25, Offenbarung ist all voll davon. Ihr könnt euch jetzt zahlreiche davon nennen. Ja. So viel Zeit haben wir leider nicht da. Außer wir wollen bis zum Kaffee trinken da bleiben. Von mir aus gerne. Ja. Jesus kommt wieder. Und das ist das, was die Zeugen sagen. Das ist ihre Botschaft. Und sie rufen zur Umkehr. Weil Jesus wird beim zweiten Mal nicht mehr in Demut wiederkommen, wie jetzt beim ersten Mal, wo er sich ans Kreuz nageln hat lassen. Klammer auf, er selber hat aber bereitwillig sein Leben gegeben, Klammer zu. Aber beim zweiten Mal wird er als Richter kommen. Und da ist die Frage, hast du Gottes Gnade angenommen? Weil genauso wie wir jetzt das Mahl des Herrn gefeiert haben, es kann uns vor Gott nichts reinmachen, außer das Blut des Lammes Christi. Und es ist nicht mein Verdienst, dass ich vor Gott gerecht dastehen darf, sondern es ist allein das Blut Jesu Christi. Und hast du vertraut, vertraust du auf den Tod von Jesus Christus, dass er dich rettet, dass es nicht deine eigenen Werke sind, sondern allein das seligmachende und reinmachende Blut Jesu Christi. Wir werden nicht aus Werken gerettet, sondern aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben an Jesus Christus. Und das ist auch die Botschaft dieser zwei Zeugen, sie rufen zur Umkehr. Und übrigens in der ganzen Offenbarung, ja, wir denken immer, die Offenbarung ist ein Buch des Gerichtes. Ja, das stimmt. Aber noch mehr ist es für mich ein Buch der Errettung. Gott ruft immer noch Menschen zur Umkehr und er sagt, es ist kein Ausweg. Gott muss die Welt richten, weil die Welt verdorben ist, voll Sünde und es gibt keinen Ausweg. Es gibt einen Ausweg. Das ist Jesus Christus. Und Menschen werden auch in der Offenbarung immer wieder zur Umkehr gerufen. Und es lassen sich ja viele rufen. Wir lesen in Offenbarung Kapitel 6 und in Kapitel 7 von einer großen Menschenmenge, die vor dem Thron Gottes ist, die ihre Kleider reingewaschen haben in dem Blut des Lammes. Das heißt, sie stehen vor Gott in weißen Kleidern. Sie sind rein, sie sind errettet. Aber auf der anderen Seite lesen wir leider auch immer wieder, dass es Menschen gab, die nicht Buße taten. Sie taten nicht Buße, steht mehrmals in der Offenbarung, sondern sie verharrten in ihren Sünden, in ihren Mordtaten, Zaubereien und so weiter. Sie beten Dämonen an. Dämonen sind real. Nicht alle sind einverstanden mit der Botschaft dieser zwei Zeugen und mit ihrem Auftreten und mit ihrer Message. Und deshalb werden die auch angefeindet. Es sind andere Mächte am Spiel. Aber genau deshalb ist das Zeugnis dieser zwei Zeugen so notwendig. Jetzt wird jemand fragen, ja und was hat das Ganze jetzt mit mir zu tun? Dann lass dir sagen, auch du bist gerufen, ein Zeuge für Gott zu sein. Und zwar für die Menschen in deinem ganz persönlichen Umfeld. Wenn die Leute auf dich und mich schauen, dann sollen sie ein Stück weit von Gott erkennen. Christus soll in uns leuchten. Wir sind aufgerufen, Christus zu bezeugen. In Römer 1, 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, dem Juden zuerst, aber auch dem Griechen. Zuallererst in der eigenen Familie. Ich sehe einige Väter und Mütter da, ja, dann denk an deine Kinder. Gott hat dich auserwählt, deine Kinder großzuziehen und ihnen Christus vor Augen zu malen. Ja. Oder auch Großeltern für ihre Enkelkinder. Es gibt keine bessere Mutter, keinen besseren Vater für deine Kinder als dich. Und auch Oma und Opa. Gott hat dir deine Kinder und Enkelkinder anvertraut. Das ist ein Privileg. Jemand hat mal gesagt, ja, sie sind uns nur geliehen. Unsere sind schon Teenager, da merkt man schon, die schlüpfen schon langsam wieder aus. Auch als Ehemann und als Ehefrau hat Gott dir deinen Ehepartner geschenkt. Gott hat dich auserwählt, um deinen Partner zu lieben, aber natürlich auch ab und zu ihn zu schleifen. Oder glaubst du, dass die Ehe nur dazu da ist, dich glücklich zu machen? Hat jemand ein Buch geschrieben, Sacred Marriage, What if God designed marriage to make us holy more than to make us happy? Auf gut Deutsch, ja, die Ehe ist heilig, ja, aber was ist, wenn Gott das Ehegelöbnis gegeben hat, mehr um uns heilig zu machen, als um uns dadurch glücklich zu machen? Ja, die Grenze ist erst dann überschritten, wenn man die Ehe als Umerziehungslager interpretiert, oder? So nach dem Motto, die 50%, was die Eltern nicht geschafft haben, die darf ich jetzt als Ehepartner ausbügeln, oder? Aber meine Frau macht das nicht, nein. Sie bestätigt mir nur hin und wieder, dass ich zum Beispiel den Geschirrspüler viel besser einräumen kann als sie. Ja? Und überhaupt kann das überhaupt niemand so gut wie ich. Ja, ja, ich bin gut. Ja? Und Staubsaugen kann auch nur so gut, kann ich am besten. Ja? Und ein paar andere Dinge im Haus. Ja? Aber keine Angst. Ich habe meiner Frau attestiert, dass sie die anderen 97 Sachen im Haushalt viel besser tun kann. Ja. Wäsche waschen, bügeln, kochen und so weiter, weil ganz blöd bin ich auch nicht da. Ja. Aber Spaß. Aha. Dämonen sind real, sogar in der Technik. Regelmäßig sind sie da. Im Namen Jesu gebieten wir, dass wir fortfahren können jetzt, ohne technische Probleme. Johannes 1, 21, 25, eben bist du der Elia, haben sie den Johannes den Täufer gefragt und er sagt ganz klar, nein. Aber er ist in dem Geist und der Kraft des Elia kommen. Die Bibelstellen habe ich euch alle angegeben, könnt ihr alle in Ruhe noch einmal nachlesen. Das heißt, das Kommen Elia ist angekündigt, es steht noch aus. Elia ist nie gestorben, deshalb ist er für mich einer der beiden heißen Kandidaten dafür. Und ja, die andere Person ist der Prophet Mose. Da sind wir jetzt beim nächsten Punkt. Gott bevollmächtigt und bewahrt seine Zeugen. Gott bevollmächtigt und bewahrt seine Zeugen. Verse 5 und 6. Und wenn jemand ihnen schaden will, nämlich diesen beiden Zeugen, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen schaden will, muss er ebenso getötet werden. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen fällt. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Diese Verse da liefern für mich ein weiteres starkes Argument für Elia und Mose als die beiden Zeugen. Man sehe sich nur die entsprechenden Wunder an, mit denen die beiden agieren. Sie haben den Himmel für 3,5 Jahre verschlossen, beziehungsweise verschließen sie ihn. Ja. Was für Qual muss das sein? Ja, die ganzen Wasser werden dann vertrocknen in dieser Zeit. Das lesen wir an anderen Stellen in der Offenbarung, dass das Wasser ein ganz kostbares Gut dann sein wird in dieser Trübsalzeit. Und wir sehen ja jetzt schon, dass Wasser immer mehr privatisiert wird. Das heißt, es geht schon immer mehr alles in diese Richtung. Übrigens, wer war der Prophet im Alten Testament, der den Himmel 3,5 Jahre verschlossen hat? Niemand geringerer als Elia. Nachzulesen, ich glaube, 1. Könige 19 oder in Jakobus, ich glaube, im 5. Kapitel, Jakobusbrief. Der Herr schenkt den beiden Zeugen Vollmacht. Sie weissagen 1260 Tage, sie bezeugen den lebendigen Gott und Gott bewahrt sie auf souveräne Art und Weise, bis zur Erfüllung des Auftrages. Ja. Gott hat einen fixen Zeitplan, auch das sehen wir immer wieder in der Offenbarung, und da fährt die Eisenbahn drüber. Vielleicht meint jetzt jemand, ja, die beiden Zeugen, die haben oder hatten es ja einfach. Die waren ausgestattet mit Wundern und Machttaten. Wenn ich das hätte, so ein bisschen Feuer spucken und dann den Himmel mal ein bisschen zusperren für 3,5 Jahre, dann würden die Leute auf mich hören, oder? Erstens stimmt es nicht, wie aus dem Text noch deutlich hervorgehen wird. Das Zweite ist, es geht gar nicht darum, große Wunder vor den Augen der Menschen zu tun, sondern es geht darum, dass wir als Nachfolger Jesu treu sein. Treu mit dem, womit Gott mich beauftragt hat. Treu im Kleinen. Ja, hat mal jemand gesagt, wir sollen alle einen Tick haben. T-I-K, Treue im Kleinen. Wie schon bereits erwähnt, sind auch wir in der Nachfolge aufgerufen, Gott durch unser Leben zu bezeugen, durch unsere Worte, durch unsere Taten, die natürlich mit unseren Worten übereinstimmen sollen, nicht Wasser predigen und Wein trinken, und auch durch unser ganzes Sein. Hier geht es um unsere Identität. Wer sind wir in Christus? Oft ist uns das gar nicht bewusst, wer wir in Christus sind. Aber wenn uns das bewusst wird, dann wird unser Bewusstsein auch unser Leben prägen. Und das Dritte ist, Gott hat uns mit seinem Heiligen Geist ausgestattet. Und er hat uns Gaben gegeben, er hat uns ausgerüstet mit Gaben, damit er in und durch uns, durch seinen Geist, dann auch Frucht bewirken kann. Jesus macht es deutlich in Johannes 15, Weinstock und die Reben, wo er deutlich macht, dass wir ohne ihn nichts tun können. Ja? Wir müssen an ihm bleiben. Er ist derjenige, der die Frucht in uns bewirkt. Auf der anderen Seite sagt der Paulus in Philipper 4, 13, alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Nämlich Gott. Dann haben wir eine schöne Verheißung im nächsten Bild, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er sagt sogar, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Das ist die Verheißung, was wir von Jesus haben. Und dann auch im nächsten Vers zum Thema Zeugnis geben. Wenn sie euch nun führen und überantworten werden, so sorget nicht, was ihr reden sollt und bedenket auch nicht zuvor, sondern was euch zu der Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Wie oft hat Gott uns schon in Situationen geführt, in denen wir laut eigenem Ermessen jetzt gar nicht vorbereitet waren, wo wir mit anderen Menschen zusammengetroffen sind und plötzlich tut sich eine Tür auf und wir können wirklich Gott bezeugen, was er im eigenen Leben getan hat. Auf der Arbeit habe ich schon zahlreiche so Erlebnisse gehabt. Gott bereitet das vor, nicht wir. Wenn wir versuchen, aus eigener Kraft zu agieren, dann wirkt es oft verkrampft. Aber da, wo Gott die Tür öffnet und wo wir bereit sind, da erleben wir dann das Wirken des Heiligen Geistes. Als nächster Punkt, Gott betraut seine Zeugen mit einer leidvollen Aufgabe. Die Verse 7 bis 10. Und wenn sie, nämlich wieder die Zeugen, ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen, Nationen sehen ihren Leichnam 3 Tage und 1 halben und erlauben nicht, ihre Leichname ins Grab zu legen. Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden, denn diese 2 Propheten quälten die auf der Erde Wohnenden. Ja, Gott erlaubt Leid, Verfolgung, Schmach bis hin zum Tod im Leben seiner Jünger. Das sehen wir auch anhand der Christenverfolgung weltweit. Das hat sich seit der Zeit der Apostel nicht geändert. Auch die beiden Zeugen werden nach einer Zeit des Erfolgs eine, ich sag's einmal, vermeintliche, vorübergehende Niederlage einstecken. Sie werden als Märtyrer, das heißt um ihres Glaubens und Zeugnisses willen, sterben. Bei uns haltet sich das Leid um des Glaubens willen, denke ich, eher in Grenzen. Vielleicht wird der ein oder andere von uns einmal schief angeschaut, wegen seiner konservativen Lebenseinstellung, weil er nicht alles mitmacht, jede Zeitströmung und das ganze bunte Leben, was sie uns vor Augen malen. Aber echtes Leid, denke ich, schaut anders aus. Und das sehen wir an unseren verfolgten Glaubensgeschwistern weltweit. Aber auch in Mitteleuropa können sich die Dinge sehr schnell ändern. Aktuell erleben wir ja einen ziemlich radikalen Umbruch der Gesellschaft und wir wissen nicht, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch alles auf uns zukommt. In Vers 7 lesen wir, dass das Tier die beiden Zeugen beseitigen wird. Ja, wenn ihr Zeugnis vollendet ist, dann wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und sie töten. Wir haben jetzt nicht Zeit, genau einzugehen, wer das Tier ist, aber ich kann euch nur so viel sagen, das Tier, was da beschrieben wird, es kann sich einerseits um ein Reich handeln oder auch um ein Individuum. In diesem Falle geht es eben um das Tier als Individuum. Und dann lesen wir noch von einer großen Stadt. Wenn der Ausdruck große Stadt in der Offenbarung vorkommt, muss ich es nicht auf immer nur die ein und dieselbe Stadt beziehen, aber in dem Fall geht ganz klar heraus aus der Beschreibung, dass es sich um Jerusalem handelt, weil da steht, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Wir wissen, dass Jesus in Jerusalem gekreuzigt wurde. Ja, in der nächsten Folie sehen wir dann das ganze Ausmaß dieser verkehrten Endzeitwelt, weil viele Menschen freuen sich über den Tod der beiden Zeugen. Das Heilsangebot Gottes hingegen lehnen sie bewusst ab. Aber das Schöne ist, der Tod hat nicht das letzte Wort. Und ihr seht, je länger meine Predigt dauert, desto kürzer werden die Punkte, nämlich der nächste Punkt. Gott belebt und belohnt seine Zeugen. Die Verse 11 und 12. Und nach den 3 Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie. Und sie stellten sich auf ihre Füße und große Furcht befiel die, welche sie schauten. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen, steigt hier herauf. Und sie stiegen in den Himmel hinauf in der Wolke und es schauten sie ihre Feinde. Gott belebt und belohnt seine Zeugen. Wie muss es wohl jenen Menschen gehen, die diese Auferstehung live miterleben werden? Ich denke, es wird an allen Ecken und Enden der Erde ausgestrahlt werden. Wie wird es besonders jenen gehen, die die 2 Zeugen angefeindet haben, die sie verspottet haben und sich über ihren Tod gefreut haben? Ich glaube, wenn sie das live miterleben, Angst wird da wohl eher ein Hilfsausdruck sein. Sie werden wahrscheinlich komplett erstarren und die Spucke wird ihnen wegbleiben. Wir haben vorhin schon über Leid gesprochen. Auch wir erleben immer wieder Leid im Leben, wenngleich meistens weniger wegen unseres Glaubenswillen. Aber Gott lässt auch in unserem Leben immer wieder Leid zu. Aber wie ich schon gesagt habe, das Schöne ist zu wissen, dass Leid und der Tod nicht das letzte Wort bei uns haben, sondern Gottes Auferstehungskraft ist viel größer. Und Gott belohnt es, wenn wir im Glauben und Ausharren auch durch schwierige Zeiten gehen. Als Ermutigung möchte ich euch nur einen Vers vorlesen aus Römer 8, Vers 18, wo der Paulus schreibt, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ja, Leid ist ein zweischneidiges Schwert. Immer wieder beten wir, Herr, mach mich heiliger und verwandle mich mehr und mehr in dein Ebenbild oder dein Angesicht. Aber den Prozess dahin will keiner von uns durchmachen. Wir wollen alle ein schnelles Ergebnis, ja, so wie bei McDonald's, ein Instant Coffee. Aber das gibt es im Christenleben nicht da. Und ich hoffe, dass uns bewusst ist, dass es nicht die Sonnenseiten im Leben sind, die uns charakterlich formen, die uns weiterbringen, die uns geistlich wachsen lassen, sondern viel eher sind es die Durststrecken in unserem Leben, die Leidenszeiten. Oder wenn ich dir jetzt frage, wann warst du Gott am nächsten oder wann war dir Gott am nächsten? Wann hast du am meisten Trost erfahren? Ist es da, wo eher alles super läuft in deinem Leben oder eher da, wo du Schwierigkeiten erlebt hast? Da, wo du Glaubenskrisen erlebt hast, wo irgendeine Schicksalsschläge? Wann ist dein Glaube am meisten herausgefordert? Und wann ist dein Vertrauen am stärksten gewachsen? Bei mir waren es oft die beruflichen Herausforderungen. Wir können sagen, Leid treibt uns in die Arme Gottes. Gott erlaubt immer wieder Prüfungen in unserem Leben, aber er schenkt uns auch die Kraft, diese Prüfungen zu bestehen. Jesus selbst hat all diese Prüfungen im gleichen Sinne bestanden und er war gehorsam bis zum Schluss. Und deshalb ist auch er derjenige, der jetzt als auferstandener Herr im Himmel mit uns nachempfinden kann und uns als treuer Hohepriester vor Gott vertreten kann. Wir lesen in Hebräer 4 und in Kapitel 7, dass er unser treuer Fürsprecher ist. Was uns ebenso Zuversicht spenden sollte, ist, dass das Ertragen von Leid, speziell um des Glaubens willen, dann auch, dass da eine Belohnung verheißen ist. Offenbarung 2, Vers 10 und auch Jakobus 1, Vers 12, falls jemand die Stellen notieren möchte. Und das Schöne ist eben, Leid und Tod, ich erwähne es noch einmal, sie haben nicht das letzte Wort. Da noch ein Bild eben von den zwei Zeugen, die eben wieder auferstehen, um die Herrlichkeit bei Gott zu verbringen. Und der letzte Punkt für heute: Gott bewirkt Frucht durch seine Zeugen. Der letzte Vers eben: Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben und der zehnte Teil der Stadt fiel und 7000 Menschennamen wurden in dem Erdbeben getötet und die übrigen gerieten in Furcht und gaben dem Gott des Himmels Ehre. Last but not least, Gott bewirkt Frucht durch seine Zeugen. Wir lesen, die übrigen gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Wir wissen zwar nicht genau, wer die übrigen sind, aber jedenfalls gab es nach dem Widerstand und nach dem Eingreifen Gottes Menschen, die Gott erkannten und ihm die Ehre gaben. Damit hätte man jetzt wohl wirklich nicht rechnen können, oder? Aber hey, lass dir was sagen. Du weißt auch nicht, was Gott durch dein Leben und dein Zeugnis alles bewirken kann und möchte. Durch das, was du sagst, oder auch durch die ein oder andere kleine Liebestat. Und Gott dreht den größten Spötter und Verbrecher um. Manchmal in der letzten Minute, so wie wir das beim Tod des Schächers am Kreuz sehen. Der hat am Anfang auch noch gespottet, aber dann in der Leidensphase, wo es ganz tief runtergegangen ist, hat er erkannt, dass Jesus die Wahrheit ist und der einzige Ausweg. Und da lesen wir, man muss die beiden Evangelien vergleichen, wo man in einem Evangelium sieht, dass er dann umgekehrt ist und zu Jesus dann gebetet hat im letzten Moment. Ja. Gedenke meiner. Und was sagt Jesus als Antwort? Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Diese letzte Einsicht. Er hat sich hilfeschreiend an Jesus gewandt und Jesus hat ihn prompt gerettet. Wir ahnen oft nicht, welchen bleibenden Eindruck unser Leben bei unseren Mitmenschen hinterlässt. Als abschließendes Beispiel möchte ich das Beispiel einer Missionarin nennen. Die hat 6 Kinder gehabt. 5, die waren gleich wie sie, treu in der Nachfolge, gerade unterwegs, aber einer, der ist ein bisschen ausgeschert. Ja. War ein bisschen so ein Troublemaker, könnte man sagen. Ja. Vielleicht würde man heute sagen ADHS oder sonst was. Ja. So die Problemkinder, ja, mit denen keiner was anfangen kann. Was auch immer. Aber die Missionarin hat nie aufgehört, und das war sicher nicht das Problem, es waren andere Probleme, die Missionarin hat nie aufgehört, für ihr Kind zu beten und für die ganzen Fehltritte und so weiter. Und dann war es so, dass dieses Kind krank geworden ist und am Sterbebett dann war. Und am Sterbebett hat das Kind dann zur Mutter eben gesagt, wie sehr das Kind eben das geschätzt hat, dass die Mutter immer diese Beziehung aufrecht erhalten hat, ja, und dass ihr Glaube eben echt ist. Ja. Und am Sterbebett ist dieses Kind dann noch zum Glauben gekommen. Ja. Die Mutter hat dann noch mit dem Kind und für das Kind gebetet. Und auch in dieser letzten Sekunde kam es da zu einer Lebensübergabe. Und der Schlüssel war, weil die Mutter nie aufgehört hat, das Kind zu lieben. Ja, damit möchte ich schließen für heute. Als Ermutigung für uns, hören wir nicht auf, die Menschen um uns herum zu lieben, weil wir sind berufen, Gott zu bezeugen. Wir sind von Gott berufen, um ihn zu bezeugen. Amen.